Ja, einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Einige von Ihnen und euch kenne ich und wie schon angeklungen, ich bin in Swisttal-Heimatsheim aufgewachsen, also hier in der Gegend, bin in Euskirchen zur Schule gegangen, meine Geschwister sind nach Rheinbach gegangen und daher kenne ich Rheinbach ein wenig und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Unser Leben besteht aus vielen verschiedenen Wegen. Wir sind ständig unterwegs. Der Schulweg oder der Arbeitsweg. Es gibt Radwege, Wanderwege. Der Regenwurm, der befindet sich auf dem Feldweg. Der Bücherwurm auf dem Holzweg. Der Beamte auf dem Dienstweg. Die Flasche auf dem Einweg, wenn sie Glück hat, auf dem Mehrweg. Häufig suchen wir den goldenen Mittelweg und nicht selten stehen wir vor einem Scheideweg. Links oder rechts. Ich war vor einigen Monaten wandern und wanderte so fröhlich vor mich hin, hatte Musik im Ohr und auf einmal merkte ich, ups, irgendwas stimmt nicht. Auf einmal waren die Wegmarkierungen nicht mehr da und ich dachte, ah, da kommt schon noch, ne, nächste Kurve. Ich gehe weiter geradeaus und irgendwann musste ich mir die Frage stellen, bin ich richtig? Stimmt die Richtung? Oder bin ich falsch abgebogen? Wir möchten uns heute zusammen einen Text anschauen, in dem es darum geht. Zum einen um verschiedene Wege und zum anderen um die Frage, ist die Richtung und ist die Ausrichtung richtig? In welche Richtung geht es? Ich möchte jetzt den Predigttext lesen aus Lukas 17, Versen 11 bis 19. Und ich bitte euch, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Und es begab sich, als er nach Jerusalem, also Jesus, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Sie können sich setzen. Ja, wir möchten uns heute gemeinsam 4 verschiedene Wege in diesem Text anschauen. 4 verschiedene Wege. Zum einen ist da der Abweg. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem, Jesus ist also irgendwo im Norden von Israel, nach Jerusalem eher südlich gelegen. Und er geht durch Gebiete, das sagt uns der Text, durch Gebiete von Samarien und Galiläa. Und da fragt man sich, Jesus, was machst du hier eigentlich? Jeder fromme Jude weiß doch, wir gehen nicht durch Samarien, wir gehen entweder durch das Jordantal oder am Meer entlang, aber doch nicht durch Samarien durch. Und Jesus geht durch Samarien. Jesus geht durch Orte, wo wir sagen, das ist hoffnungslos, das ist dunkel, das ist verloren. Da sagt Jesus, ich gehe in dieses Gebiet, ich gehe in diesen Stadtteil, ich gehe in diese Szene, ich gehe in dieses Milieu, ich gehe in dieses Grenzgebiet, um da ein Licht zu sein, weil gerade die Menschen mich brauchen. Jemand sagte einmal, Gottes Gnade wirkt an überraschenden Orten. Gott wirkt häufig da, wo es uns überrascht, wo die Frommen nicht gedacht hätten, dass Gott wirkt. Jesus geht also durch dieses Grenzgebiet und Grenzgebiete sind ja immer so, ne? Was passiert jetzt? So komisch, suspekt. Und so passiert auch hier etwas eher Ungewöhnliches. Da begegnen ihm 10 aussätzige Männer. 10 aussätzige Männer, das heißt, diese Männer, die hatten Aussatz, diese Krankheit Aussatz. Jetzt die Frage, was heißt denn eigentlich Aussatz? Also, wenn man jetzt vom alltäglichen Sprachgebrauch ausgeht, dann würde ich sagen, ich kriege morgens Aussatz, wenn ich meinen Kaffee nicht bekomme, ja, dann setze ich aus, dann funktioniere ich nicht. Oder vielleicht spielt jemand gerne Phase 10, ja, da gibt's auch diese Aussatzkarte, ne? Die spielt man jemandem zu, mache ich ganz gerne, und dann darf er die nächste Runde nicht ziehen. Ja, was heißt Aussatz? Das kann man nachlesen in 3. Mose Kapitel 13 und 14. Das ist ein Sammelsurium an verschiedenen Hautkrankheiten, unter anderem zum Beispiel das Lepra, das damals als unheilbar galt, oder verschiedene Arten von Hautausschlag, der auch übrigens wieder weggehen konnte. Und Aussatz heißt, also man setzt aus, man wird isoliert von der Gesellschaft und vom Kult. Das heißt, sprich, man darf nicht mehr in die Stiftshütte oder dann später in den Tempel gehen. Übrigens, was ich im Rahmen der Vorbereitung, worauf ich gestoßen bin, ist, auch Gebäude oder Gegenstände können Aussatz haben. Zum Beispiel können, heißt es, wenn ein Gebäude Aussatz hat, ja, und dann gibt es Fälle, da ist nichts mehr zu machen, dann muss das Haus eingerissen werden. Also dem Erdboden gleichgemacht werden. Ich dachte ja immer, das sei Vergangenheit, aber das ist auch noch heute Realität. Nachdem ich mich mit einem Maler unterhalten habe, hat er mir davon erzählt. Er sagte, wenn man die falsche Fassadenfarbe aufträgt, dass quasi das Mauerwerk so dicht ist, dass überhaupt keine Luft mehr zirkulieren kann, dann kann Schimmel auftreten und der kann so krass sich ausbreiten, dass das ganze Haus auch heutzutage noch, dass das Haus eingestampft werden muss. Also die Devise, bitte keine falsche Fassadenfarbe kaufen. Auch Gegenstände können Aussatz haben. Ich erinnere mich da an eine WG, an meine WG-Zeit. Ich war in einer WG mit 5 Jungs und ich bin mir sicher, die Dusche hatte Aussatz. Und jegliche Reinigungsversuche waren umsonst, hätte auch kein Priester oder Pastor etwas ausrichten können. Aussatz heißt, man wird isoliert. Das ist die Folge von Aussatz. Etwas ist unrein und die Summe ist, etwas ist inkompatibel mit Gott. Die Menschen waren also nicht nur ausgeschlossen, also sozial ausgeschlossen von der Gesellschaft. Sie mussten nicht nur ihre Familien verlassen, sondern das Schlimmste war eigentlich, dass sie von Gott getrennt waren, von Gott abgeschottet. Und als diese 10 Aussätzigen, als sie Jesus sehen, da heißt es in Vers 13, erhoben sie ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Ich finde diese Formulierung hier so total toll. Ne? Sie erhoben ihre Stimme und sprachen, das heißt so gut Deutsch, die drehten die Lautstärke auf. Wenn wir so einen Bibeltext lesen, dann gerade in den Evangelien, so viele verschiedene Begegnungen mit Jesus, da lesen wir ja häufig so, ja, da waren so 10 aussätzige Männer und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser, so irgendwie so ein bisschen emotionslos. Aber Das war ja völlig anders. Diese Männer erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Sie wussten, dass wenn sie jetzt Jesus begegnen, wenn jetzt Jesus kommt, dann wird das Leben anders, dann wird das Leben neu. Jesus kann das Leben wieder neu herstellen. Und wir lesen in den Evangelien von verschiedenen Situationen, wo Menschen die Lautstärke aufgedreht haben oder wo Menschen ein Risiko eingegangen sind. Da ist zum Beispiel der blinde Bartimäus, er sitzt am Straßenrand, er ist blind und dann hört er, jetzt kommt jemand, jetzt kommt Jesus, er ist meine Hoffnung. Und er fängt an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute sagen ihm, beherrsch dich, weißt du nicht, wie man sich in der Öffentlichkeit benimmt. Und er fängt an zu schreien. Jesus, erbarme dich meiner. Oder dass Zachäus, dieser Betrüger, er geht ein Risiko ein. Dieser Betrüger, wird von den Leuten verachtet. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben, aber er weiß, ich möchte unbedingt zu Jesus. Und er, wie clever wie er ist, klettert er auf einen Baum, bis Jesus ihn sieht und sagt: Zachäus, steig vom Baum. Ich möchte in dein Haus kommen. Ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Oder da ist diese eine Frau, die Frau, die unbedingt zu Jesus möchte. Und da sind diese vielen Menschenmassen. Sie weiß, sie hat eine Blutkrankheit und sie weiß, Jesus ist meine Hoffnung. Und sie kämpft sich durch diese Massen durch und berührt Jesus, einfach ihn anzufassen. Sie weiß, wenn ich Jesus berühre, dann werde ich heilen. Sie geht ein Risiko ein. Komm doch einfach mal zu Gott. Und dreh einfach mal die Lautstärke auf. Sag ihm doch einfach mal, was auf deinem Herzen ist, was du fühlst. Geh doch einfach mal ein Risiko ein. Auch wenn andere Menschen dich vielleicht komisch anschauen. Auch wenn das in der Gesellschaft man das so nicht macht. Komm doch zu Gott und bring ihm deine Unreinheiten. Das Tolle ist, Gott kennt deine Unreinheiten sowieso. Und ihn interessieren deine Unreinheiten nicht. Denn er hat schon dafür bezahlt. Bring doch deinen Aussatz zu Jesus. Da, wo du deine Aussätze hast. Da, wo du dich nicht mehr unter Kontrolle hast. Da, wo du nicht mehr weiter kannst. Jesus wird dich reinmachen. Jesus wird dich heil machen. Und er wird das tun, was du selbst nicht tun kannst. Und dann ist da dieser zweite Weg. Der Ausweg. Der Gang zum Priester. Und als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Das ist etwas überraschend, weil es gab schon mal so eine Situation mit einem Aussätzigen in Lukas Evangelium und da berührt Jesus diesen Aussätzigen und dieser Aussätzige wird rein. Es gibt andere Situationen an Heilungen, wo Jesus ein Wort spricht und die Menschen werden gesund. Aber hier nichts dergleichen, sondern Jesus sagt einfach: Geht hin und zeigt euch dem Priester. Ja, warum denn mit dem Priester? Was hat der denn damit zu tun? Die Priester waren damals sowas wie Ärzte oder sowas wie der TÜV, ja. Die haben also im Prinzip geprüft, ob die Leute verkehrstauglich sind, ja? Gesellschaftstauglich. Und das konnte sein, dass jemand also zum Priester kommt und sagt: Hör mal, ich habe hier irgend so einen Hautausschlag, und der Priester guckt sich das an und sagt: Ja, das ist nicht bösartig, kannst wieder nach Hause gehen. Oder der Priester sagt: Okay, wir stellen das unter Beobachtung, du kommst nächste Woche wieder. Kommt der nächste Woche wieder und sagt, guckt der Priester dann an: Ja, ganz sicher bin ich mir da nicht, komm nächste Woche noch einmal. Dann kommt er wieder und sagt: Okay, ist alles in Ordnung. Oder der Priester konnte sagen: Nee, es ist nichts in Ordnung, du musst wieder in die Quarantäne. Also Priester waren damals sowas wie der TÜV. Und am Ende, also wenn dann tatsächlich ein Hautausschlag weggehen sollte, dann besiegelt das der Priester und sagt: So, du darfst wieder in die Gesellschaft, es ist alles wieder gut. Und das passiert hier, und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Das meint, also hier, dieser Begriff meint eine kultische Reinheit, das heißt, sie konnten wieder zurück zu ihren Familien und auch zurück wieder in die Stiftshütte und in den Tempel, das heißt, sie konnten ganz normal wieder leben, und sie konnten wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Ich habe mich gefragt, wie war das eigentlich für Jesus? Da sind diese 10 Männer, wir wissen ja, wie diese Geschichte ausgeht, dass am Ende nur einer zurückkommt. Wie war das eigentlich für Jesus? Wenn wir uns die Evangelien anschauen, jemand hat es mal gezählt, da heißt es, an 17 Stellen, da heilte sie alle. Wenn wir die Evangelien aufmerksam lesen, dann heißt es, Jesus schickte nie jemanden weg. Er half allen Menschen durchweg durch die Bank. Ein einziges Mal sagt er zu einer Frau, zu einer Syrerin, der sagt: Ah, sorry, ich kann dir nicht helfen, tut mir leid, ich bin für Israel gekommen. Aber diese Frau, die ist so beständig, die ist schon fast aufdringlich, und dann sagt Jesus: Okay, geh nach Hause. Der Dämon aus deiner Tochter, der in deiner Tochter war, der ist weg. er hilft ihr. Das ist so die Situation. Und dann aber an Karfreitag passiert genau das Gegenteil. An Karfreitag bleiben einige wenige übrig. Einige wenige. Vielleicht war das Verhältnis 10:1. Wir sehen hier im Text, natürlich erwartet Jesus von den Menschen eine Reaktion. Aber es ist nicht die Bedingung, dass er etwas tut. Es ist nicht die Bedingung, dass er etwas tut. Jesus hilft allen Menschen. Das Thema Flüchtlinge ist ja in Deutschland gerade ganz aktuell und es kocht in vielen verschiedenen Städten und Flüchtlingsheimen. Und viele Gemeinden engagieren sich da. Und das ist gut, super. Und wir sind da herausgefordert, nach dem Herzen Jesu diesen Menschen zu helfen. Bedingungslos allen Menschen zu helfen. Unabhängig, wie sie darauf reagieren werden. Unabhängig, ob sie verstehen, dass das, was sie erfahren, eigentlich die Liebe Gottes ist. Auch schon von Fällen gehört, wo Menschen sich haben helfen lassen. Mit Bürokram, also Papieren, Behördengängen und so weiter. Das ist sehr komplex, gerade wenn man nicht der Sprache mächtig ist. Und dann nach ein paar Monaten, wenn ihnen dann geholfen ist, dann gehen sie wieder. Dankeschön. Wie reagieren wir darauf? Helfen wir weiter? Ein Gemeindegründer kam in eine neue Stadt und lernte jemanden kennen und er freundete sich mit einem Gleichaltrigen an und er sagte ihm irgendwann, du willst doch nur, dass ich in deinen Club komme. Was machen wir, wenn sie nicht in unseren Club kommen wollen? Helfen wir dann trotzdem? Wir sind berufen zu dienen, weil Jesus uns zuerst gedient hat. Wir sind auch berufen zu dienen, wie Jesus uns gedient hat. Wie Jesus sich hingegeben hat. Und zwar bedingungslos. Bedingungslos und völlig frei. Dann ist da der dritte Weg. Jesus begibt sich auf einen Abweg, schafft einen Ausweg. Und dann kommen wir zu dem dritten Weg, zu dem Rückweg der Kirchenfremde. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Füße Jesu und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Ich kann mir vorstellen, da sind diese 10 Männer unterwegs und auch dieser eine Samariter unterwegs und auf einmal merkt er, hey, da passiert was an meiner Haut. Dieser widerliche Ausschlag, der geht weg. Meine Haut, die wird plötzlich rein. Glatt wie ein Kinderpuppe. Und ihm geht ein Kronleuchter auf und er merkt, wow, das war nicht einfach irgendein Mensch, sondern das heißt, er kehrt um, er dreht sich um und er geht zu Jesus, er preist Gott, er lobt Gott mit lauter Stimme. Das heißt, er merkt, die Quelle dieser Heilung, diese Quelle der Reinigung war nicht irgendein Mensch, sondern war Gott selbst. Er kommt zu Jesus und er fällt nieder auf sein Angesicht zu Füßen Jesu. Und diese Geste, die gebührte nur einem großen Herrn, einem König und Gott. Und er hat verstanden, hier wird Gott. Er fällt Jesu zu Füßen und er dankt ihm. Er versteht, Gott wirkt. Gott ist da. Und Jesus sprach zu ihm, steh auf, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Geholfen, übersetzt Luther, in anderen Übersetzungen heißt es wörtlich, gerettet. Und gerettet meint eine ganzheitliche Rettung von Körper, Seele und Geist. Eine ganzheitliche Wiederherstellung. 10 wurden rein, aber nur einer wurde gerettet. Und Lukas sagt uns hier, das war ein Samariter. Das war eigentlich jemand, wo die Juden dachten, nee, die sind von Gott ausgeschlossen. Das ist aus und vorbei mit den Samaritern. Heute würden wir sagen, das ist ein Kirchenfremder, der eigentlich mit Kirche und Gott so nicht so viel anfangen konnte. Und vielleicht bist du heute hier und du wunderst dich über dich selbst, dass du heute hier bist. Vielleicht hat dich jemand mitgeschleppt. Oder ist es sonst irgendwas passiert? Und du hast vielleicht in irgendeiner Weise Gott in deinem Leben erlebt oder etwas erlebt, was du dir nicht erklären kannst, wo du gemerkt hast, da ist etwas Großes, das über mir steht. Wir haben heute von diesem Wunder gehört, das Gott getan hat. Vielen Dank für diesen Bericht. Vielleicht hast du irgendetwas erfahren, dass du denkst, hey, was, da gibt es irgendetwas. Ich habe mich mit einem jungen Mann unterhalten und erzählte, er war Beifahrer. Jemand anders war am Steuer und sie waren irgendwo unterwegs und es würde eine scharfe Kurve kommen, eine sehr scharfe Kurve. Man konnte nicht um diese Kurve blicken. Und auf einmal kam aus irgendeinem unerklärlichen Grund, ein Impuls bei diesem jungen Mann. Und auf einmal schrie er, stopp! Völlig grundlos. Und in der nächsten Sekunde kam ein Auto um die Ecke gerast mit voller Geschwindigkeit. Und es wäre fast zu einer Kollision gekommen. Ich habe mich mit diesem jungen Mann unterhalten, der sagte, ich weiß nicht, woher das kam. Das war irgendwie Schutz. Und er hat gesagt, das war nicht ich. Das war irgendetwas in mir. Der hat mir gesagt, ich habe Angst bekommen. Weil ich verstanden habe, dass irgendetwas, was mich bewahren wollte, vor Schaden, was mein Leben bewahren wollte. Vielleicht hast du etwas so in deinem Leben erlebt. Vielleicht fällt es dir heute wie Schuppen von den Augen, dass das Jesus war. Dreh dich zu Jesus. Lobe ihn und preise ihn dafür. Und Jesus möchte dir noch viel mehr geben. Nicht nur diese punktuelle Erfahrung, sondern Jesus möchte dich ganzheitlich retten. Und Jesus möchte dir noch viel mehr geben. Er möchte dein Leben verändern. Komm zu Jesus. Aber leider machen sich nicht alle auf den Rückweg. Denn da ist noch der vierte Weg. Der Schleichweg. Der Schleichweg, auf dem die Frommen unterwegs sind. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Jesus sagt, hör mal, Freund, der tut mir auch irgendwie leid, warum, also Jesus fragt jetzt ihn, er hat ja damit nichts zu tun. Jesus sagt, wo sind denn eigentlich die 9? Was ist denn hier passiert? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Das Prinzip Aktio gleich Reaktio ist doch hier irgendwie ausgehebelt. Wo sind die 9? Ist doch eine berechtigte Frage. Und ich kann mir vorstellen, diese 9, die haben sich auch natürlich gefreut. Und sie kamen nach Hause zu ihren Familien und die haben bestimmt gefeiert. Es ist alles wieder gut. Das Leben war wieder hergestellt. Es war wieder wie früher. Sie konnten normal arbeiten gehen. Sie konnten ihrem Alltag nachgehen. Und sie waren wieder beschäftigt. Und ja, alles, oh, das Leben in Fülle wieder. Und Jesus? Jesus, den brauchten sie jetzt nicht mehr. Den hatten sie irgendwie vergessen. Ja, Jesus war jetzt irgendwie irrelevant, oder? Diese 9 stehen für Christen, die erlebt haben, wie Jesus sie reingemacht hat. Die erlebt haben, wie Jesus sie berührt hat. Die eine gravierende Änderung im Leben erfahren haben. Aber durch verschiedene Umstände ist Jesus in irgendeiner Weise in Vergessenheit geraten. Diese 9 sind die typischen KGEs. Also nicht EKG, die Geräte, die den Herzrhythmus messen, sondern KGEs, kindergläubiger Eltern, die sehr viel mitbekommen haben, die sich vielleicht in irgendeiner Weise entschieden haben, die dabei waren und dann lernt man die große, weite Welt kennen, zieht vielleicht irgendwohin um. Ja, und das mit Jesus, das ist dann nicht mehr so, ne? Irgendwie. Man findet irgendwie vielleicht keinen Anschluss, also keinen geistlichen Anschluss. irgendwie versandet sich das so mit Jesus. Der Schleichweg ist irgendwie ein gefährlicher Weg, weil er halt schleichend vor sich hingeht. Es ist schleichend, es ist ein Prozess. Die wenigsten Christen würden auch von heute auf morgen sagen, nee, mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Die wenigsten Christen würden auch sagen, okay, ich mache jetzt einen klaren Cut, Gott ist für mich gestorben und ich lebe jetzt mein Leben, wie ich es will. So ist es doch nicht in der Praxis. Das ist wie mit Haarwuchs. Mein Haar wächst täglich, ich merke es nicht, aber es wächst täglich. Deshalb muss ich alle 6 Wochen zum Friseur. Dieser Schleichweg, der verläuft häufig in Stufen. Dass vielleicht ein anstrengender Job, ein neuer Job, viel Verantwortung, Herausforderung, vielleicht Umbrüche in der Familie und so viel einfach um die Ohren und irgendwie versucht man das alles zu managen und in eine Balance zu kriegen und auf einmal passiert etwas, der Fokus, nehmen wir an, Jesus ist hier, der Fokus geht von Jesus weg in eine andere Richtung und man geht einen Schritt von Jesus weg und dann hat man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Da haben Menschen jemanden verletzt oder einen selbst verletzt. Vielleicht sogar Menschen, die in der Gemeinde sind. Man ist irgendwie enttäuscht. Und man geht weiter. Einen Schritt weg. Und also Sonntagmorgens um 10 Uhr in den Gottesdienst. Ich meine, wir leben doch in einer modernen Welt. Macht das denn heute? Und also, ich kann ja meinen Glauben auch für mich selbst leben. Gott ist doch, mein Gott, Gott ist doch überall. Und man macht wieder einen Schritt. Der Schleichweg ist übrigens häufig ein Privatweg. Und man sagt, mein Glaube ist privat für mich, in meinem Herzen. Und dann können andere mir nicht mehr helfen. Und also mal ganz unter uns, ist ja alles so ein bisschen, mit Jesus alles so ein bisschen, ist ja schön, gut, aber alles so ein bisschen eng. Ich meine, wer lebt denn heutzutage noch so? Oder wer denkt denn heute noch so? Oder wer hat denn noch diese Werte? Also irgendwie, ich möchte mich da ein bisschen mehr entspannen. Und vielleicht ist da eine Beziehung, eine ungesunde Beziehung, vielleicht eine ungesunde Partnerschaft, oder Freundschaft, zu einem Menschen oder zu einer Menschengruppe, die dich nicht zu Jesus bringen, sondern die dich von Jesus wegziehen. Und man geht wieder einen Schritt. Und Jesus? Weil Jesus ist irgendwann vergessen, irgendwo da, ganz weit. Jesus ist dann irgendwann Vergangenheit. Ja, das mit Jesus, das war mal irgendwie. Vielleicht ist da noch so eine Beziehung auf dem Papier, eine Kirchenmitgliedschaft oder Gemeindemitgliedschaft. Aber Jesus ist faktisch weg. Jesus begibt sich auf einem Abweg. Er schafft einen Ausweg für diese 10 Aussätzigen. Und nur einer macht sich auf den Rückweg. Und 10 sind auf dem Schleichweg. Ich glaube, jeder von uns ist irgendwo unterwegs mit Jesus. Wir denken ja häufig, dass es um die Distanz geht. Wir sagen, oh, ich bin ja eigentlich noch ganz nah an Jesus dran. Aber häufig ist die Richtung, die Ausrichtung entscheidend. Da ist jemand, der ist kirchenfremd, der hat nichts mit Gott zu tun eigentlich. Aber er ist auf Jesus ausgerichtet. Und sein Weg wird ihn irgendwann zu Jesus führen. Und da ist jemand, der ist irgendwie fromm geprägt, hat irgendwie diesen Kontext und er ist scheinbar ganz nah an Jesus dran. Aber er ist falsch ausgerichtet. Und je weiter er geht, desto mehr entfernt er sich von Jesus. Es geht häufig um die Ausrichtung und nicht um die Distanz. Es gibt ein Schild, das ich besonders mag oder auch nicht mag. Ihr werdet es bestimmt kennen, das U-Turn-Schild. Ich liebe einen U-Turn. Finde ich klasse. Und ich wünschte mir, auf der Autobahn würde das gehen. Ihr kennt das sicher alle, man ist irgendwo unterwegs, ortskundig, verpasst die Ausfahrt und denkt, jetzt würde ich doch gerne einfach mal umdrehen, aber das funktioniert nicht. In Rheinbach gibt es ja diese tolle Hauptstraße mit den Cafés und so weiter. Und wenn ich auf dieser Hauptstraße bin und da einfach umdrehen will, das geht nicht, ich darf es nicht, ja, sondern ich muss einen Umweg fahren von 1-2 Kilometer über die Grabenstraße. Das Tolle bei Gott ist, du kannst immer einen U-Turn machen. Egal, ob du fromm bist, egal, ob du nah an Gott bist oder ob du kirchenfremd bist, ob du entfernt von Gott bist. Du kannst immer einen U-Turn machen. Wenn du gemerkt hast, dass deine Ausrichtung nicht stimmt, deine Ausrichtung nicht auf Jesus ist, dann mach einen U-Turn heute. Bring Jesus deinen Aussatz. Jesus wird dich reinmachen. Du kannst Jesus sagen, Jesus, ich will zurück zu dir. Ich möchte zurück zu dir. Ich möchte mich wieder auf dich ausrichten. Und Jesus steht da mit offenen Armen und Jesus wartet auf dich. Jesus wartet auf dich, bis er dir ein neues Leben schenken kann. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du so gut bist zu uns. Danke dir, dass du Jesus auf diese Erde geschickt hast. Danke dir, dass wir eine Beziehung zu dir haben können. Ich bitte dich, dass du selbst uns auf dich ausrichtest. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen transformierst. Ich bitte dich, dass du Herzen jetzt wieder zurück auf dich ausrichtest. Egal wie nah oder fern jemand von dir ist. Danke dir, dass wir unseren Aussatz zu dir bringen können. Danke dir, dass du uns wieder reinmachst. Danke dir für das neue Leben, das wir in dir haben. Amen.